Die Presse. Kurz bevor ich diesen Podcast aufgenommen habe, verschickte der britische Economist folgende Meldung. Mein Gott, Germany's economy is going from bad to worse. Ein durchaus treffender Titel, der die aktuelle deutsche Wirtschaftsmisere gut zusammenfasst. Blickt man aber in die USA, kann man sagen, it's going better and better. Und was sagt die Börsenexpertin Monika Rosen? Wie geht's den USA wirtschaftlich?
Würde ich sagen, Daumen nach oben. Die Wachstumsraten sind unter den westlichen Industrieländern die besten eigentlich. Im zweiten Quartal 3% Wirtschaftswachstum in den USA.
Ja, Monika Rosen wird vielen bekannt sein als erfahrene Finanzmarktanalystin, in Funk und Fernsehen immer wieder für sehr launige Kommentare bekannt. Als Vizepräsidentin der österreichisch-amerikanischen Gesellschaft hat sie vor allem einen besonders guten Blick auf Amerika. Deswegen habe ich sie nun 2,5 Wochen vor den Präsidentschaftswahlen am 5. November eingeladen, mit mir über den Aktienmarkt, die US-Wirtschaft und die Politik zu sprechen. Ich frage sie gleich, welcher Präsident in der US-Geschichte denn die besten Wirtschaftsdaten vorweisen konnte. Und es ist, wenig überraschend, Bill, it's the economy, stupid, Clinton. Und ich frage sie auch, welche Auswirkungen ein Präsident Donald Trump oder eine Präsidentin Kamala Harris auf die Märkte hätte. Und was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, am wichtigsten für die Märkte ist, dass das Ergebnis am 5. November ein eindeutiges ist und dass wir nicht lange in einer unklaren Situation hängen bleiben. Herzlich willkommen bei Was wichtig ist, dem Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner. Liebe Frau Rosen, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Ich würde zuerst einmal gerne wissen, wie sehr kann denn überhaupt eine Präsidentschaftswahl und dann vor allem das Ergebnis die US-Aktienwelt beeinflussen und auch erschüttern?
Naja, darüber sind ein bisschen die Meinungen geteilt. Es ist natürlich ein sehr schlagzeilenträchtiges Thema, überhaupt heuer mit dem Rückzug von Biden da als Kandidat im Sommer. Gleichzeitig sagt man aber immer wieder, dass die Märkte eigentlich viel stärker von den Fundamentaldaten, den Unternehmensdaten, der Konjunktur beeinflusst werden und der Einfluss eines Wahlergebnisses bestenfalls langfristig sich dann irgendwie niederschlägt. Vielleicht eine Einschränkung noch. Üblicherweise werden die Märkte ein bisschen schwankungsanfälliger, ein bisschen volatiler in den Wochen vor der Wahl, also da, wo wir jetzt sind, einfach weil halt das Thema stärker aufpoppt. Wenn wir dann ein eindeutiges Ergebnis haben, beruhigt sich das Handelsgeschehen aber wieder.
Ja. Okay, man stellt sich darauf ein. Aber weil Sie sagt, üblicherweise ist es jetzt auch so.
Ja,
also sehen wir das auch in diesem Wahlkampf?
Ja, wir sehen das auch so, dass die Volatilität, also die Schwankungsanfälligkeit etwas steigt. Das hat wahrscheinlich nicht nur mit der Wahl zu tun, sondern diese unheimlich starke Dominanz der Tech-Aktien, Magnificent Seven, diese Tech-Megastars, die wir im ersten Halbjahr noch bis in den Sommer hinein hatten, das hat sich zuletzt etwas relativiert und auch das macht den Markt etwas schwankungsfreudig.
Jetzt haben Sie gesagt, es geht eher nicht um die punktuelle Entscheidung, wer wird es, sondern dann auch um die Langfristigkeit einer Präsidentschaft. Da gibt es ja schöne Zahlen, vor allem wenn man in die Vergangenheit sieht. Was sagt uns denn der jahrelange Vergleich bisheriger Präsidenten in den USA, wie gut oder schlecht waren die für die Wirtschaft?
Naja, also ein bisschen hatte der eine oder andere, wenn ich das sagen darf, auch das Glück der Stunde. Eigentlich die stärksten Kurszuwächse an den Aktienmärkten hatten Demokraten, allen voran Clinton, aber auch Obama. Gerade Obama ein bisschen auch das Glück des Timing. Er kam im Jänner 2009 ins Amt und im März 2009 war das Tief nach der Lehman-Pleite. Also er hat schon hier dieses Momentum sehr stark mitnehmen können, Clinton sowieso. Der Tech-Boom der 90er Jahre, diese Bewegung hin auf das Jahr 2000, Y2K, das war natürlich jetzt genau hier seine Zeit. Also ein bisschen war es auch eine Timing-Sache.
Das geht auch in die andere Richtung, nicht? Weil ich glaube, negativ waren es auch nur bei zwei Präsidenten.
Ja, also seit dem Zweiten Weltkrieg nur im Schnitt sozusagen über über die gesamte Amtszeit eine im Schnitt negative Performance hatten zwei Präsidenten, Nixon und Bush Junior. Bush Junior eben dann das Pendant zu Clinton, da war erstens einmal der 11. September und dann eben diese Implosion der Tech-Aktien Enron, WorldCom nach diesem Jahrtausendwechsel. Also ein bisschen hat man schon den Eindruck, ist es auch Pech und nicht oder Glück und nicht nur die jeweilige Wirtschaftspolitik.
Jetzt muss man da noch einmal ganz kurz konkret sagen, was wir da jetzt besprechen. Es geht jetzt hier um die Kurszuwächse der US-Aktien in so einem Präsidentschaftszyklus. Es geht nicht um die komplette Wirtschaftslage des Landes.
Wenn wir so genau sind, es geht um die jeweilige durchschnittliche Jahresperformance des S&P 500, des amerikanischen Leitindex, unter den jeweiligen Präsidenten, die natürlich nicht eins zu eins sich umsetzen lässt in die Wirtschaftspolitik, aber von dieser sehr stark beeinflusst wird. Das muss man auch sagen. Also insofern eine Wechselwirkung gibt es selbstverständlich. Aber reden tun wir von der durchschnittlichen Jahresperformance des S&P 500.
Okay. Es ist aber auch so, dass ja Donald Trump vor allem gerne betont, wie gut er performt hat in Sachen Wirtschaft und vor allem auch immer im Vergleich zu Joe Biden. Jetzt frage ich Sie als Expertin, wie recht hat er da?
Also was die Aktienperformance betrifft, bis jetzt ist es tatsächlich so, dass er, glaube ich, etwas voran ist. Was jetzt insgesamt Wirtschaftswachstum zum Beispiel betrifft oder auch Arbeitslosigkeit, ist die Situation deutlich ausgeglichener. Die Zahlen werden ein bisschen auch verzerrt durch Covid. Das letzte Jahr der Amtszeit von Trump war ja geprägt von Covid, beziehungsweise dann der zweite Teil von Covid oder sagen wir mal das langsame Auslaufen der Pandemie, möchte ich sagen, das hat dann eben unter Biden stattgefunden. Also insofern verzerrt das ein bisschen die Datenlage. Wachstum, also da gibt es Studien dazu, in etwa gleich auf, ja. Die neu geschaffenen Stellen unter Biden waren deutlich besser als unter Trump. Aber das hat eben auch mit dem Ausoszillieren der Pandemie zu tun, ja. Also man muss fairerweise sagen, diese Stellen wären auf jeden Fall wahrscheinlich zurückgekommen. Ich sage jetzt einmal ein bisschen flapsig, egal wer im Weißen Haus sitzt, ja. Und von daher ist also die Situation nicht ganz so eindeutig, wie sie gelegentlich dargestellt wird. Letzter Satz, was natürlich Stichwort Pandemie, Lieferketten, Stichwort Krieg in der Ukraine, Ölpreis, was jedenfalls Biden immer vorgeworfen wird, ist die hohe Inflation. Die ist zweifelsohne vorhanden, auch wenn sie jetzt deutlich zurückgekommen ist. Aber das ist sicherlich seine Achillesferse in wirtschaftlicher Hinsicht.
Ja. Sie haben mir da einen ganz interessanten Chart gezeigt oder mitgebracht mit Quellen von Bloomberg und US Global Investors, die sich eben auch den S&P 500 noch einmal genau angeschaut haben, rückblickend seit den 30er Jahren. Und die behaupten, 2024 is the best presidential election year for stocks in nearly 90 years. Wie kommen die da drauf und warum?
Also der S&P zeigt eben heuer eine sehr, sehr starke Performance. Warum das so ist, und es werden hier eben nur die Wahljahre entsprechend verglichen und wir haben also etwas mehr als 20% in den ersten drei Quartalen im S&P schon zugelegt. Warum das so ist, ist jetzt natürlich ein bisschen die große Frage. Wir haben fallende Zinsen, wir haben sehr gute Unternehmensergebnisse, wir haben eben diese sehr starke Performance der Technologie. Man kann aber mit einiger Berechtigung sagen, nichts davon hat großartig was mit dem Wahlkampf zu tun. Also das sind schon, und das habe ich ja eingangs gemeint, irgendwo auch Parameter, auf die sich die Börse dann besinnt und die aber jenseits dieses kurzfristigen Wahlkampfthemas liegen. Also am Ende des Tages geht es um Zinsen, es geht um Gewinndynamik, es geht um die Fundamentaldaten und die sind derzeit sicher sehr gut. Worüber man gegebenenfalls diskutieren kann, ist die Frage, ignoriert der Markt zu sehr die Risiken? Stichwort Geopolitik oder ähnliche Dinge. Darüber könnte man gegebenenfalls diskutieren. Aber an sich, die Fundamentaldaten sind sicher sehr gut.
Bevor wir in die Zukunft sehen, noch nämlich ins Jahr 2025 und die Frage, was passiert dann, wenn eine bestimmte Person im Weißen Haus sitzt, möchte ich noch einmal ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine Art Status quo machen? Wir haben es eh jetzt schon angesprochen, Zinsen, Inflation und so weiter. Aber wie steht die USA jetzt da? Weil, was sie da jetzt auch, was mir auffällt oder was schon schön zu sehen ist, wie volatil das alles ist, wie schnell sich das verändern kann. Weil eben gerade diese hohe Inflation war ein Thema vor, sagen wir mal, einem Jahr ganz, ganz stark. Wir haben sie in Österreich immer noch. Wir sehen Deutschland, der Wirtschaftsmotor krankt oder zuckelt sehr. Aber in Amerika, haben Sie gerade gesagt, geht es ein bisschen besser. Wie schaut es derzeit in den USA aus, wenn Sie jetzt kurz jemandem sagen müssten, so eine Art Statusbericht, Steckbrief, US-Wirtschaft?
Würde ich sagen, Daumen nach oben. Die Wachstumsraten sind unter den westlichen Industrieländern die besten eigentlich. Im zweiten Quartal 3% Wirtschaftswachstum in den USA. Für heuer werden für das Gesamtjahr etwas unter 3% in Amerika erwartet. Wenn man bedenkt, wie es in Deutschland ausschaut, haben Sie gerade gesagt. Für das Jahr 25 liegt die Erwartung dann etwas unter 2%, aber immer noch eigentlich sehr robuste Zuwachsraten. Wir haben fallende Zinsen. Die amerikanische Notenbank hat die Zinsen im September um 50 Basispunkte gesenkt. Spannenderweise, die nächste Notenbank-Sitzung ist gleich nach der Wahl. Am 5. November ist die Wahl, 6. und 7. November ist die nächste FED-Sitzung und dann noch einmal im Dezember. An sich geht der Markt davon aus, dass sowohl im November als auch dann bei der Dezember-Sitzung jeweils um 25 Basispunkte noch einmal gesenkt wird. Ja, also zurückkommend auf die ursprüngliche Frage, wie stehen die USA da? Gutes Wachstum, fallende Zinsen, Unternehmensergebnisse, Unternehmensgewinne eher mit einer steigenden Dynamik. Heuer die Erwartung im S&P 500 Gewinnsteigerungsraten 10%, nächstes Jahr 15%. Also das heißt, es ist eigentlich eine nach oben gerichtete Dynamik, gleichzeitig die Kurse, aber wie wir gesprochen haben, also plus 20% in den ersten drei Quartalen. Also viel erlauben dürfen wir uns nicht. Wir haben gute Voraussetzungen, aber sozusagen, dass wir hier jetzt auf Ausverkaufsniveau notieren würden, das ist auch nicht der Fall. Also insofern muss das Gesamtbild schon passen, sonst könnte durchaus ein bisschen eine Nervosität hereinkommen, ja.
Nervosität ist das Stichwort möglicherweise, denn die Frage aller Fragen, die ich jetzt an Sie habe, ist, was glauben denn Sie, welche Auswirkungen hätten denn jetzt ein Präsident Donald Trump neulich oder erstmals eine Präsidentin Kamala Harris auf die Märkte?
Also ich glaube mal, dass es auf jeden Fall wichtig ist, dass wir ein Ergebnis, ein eindeutiges Ergebnis haben. Das wird den Markt einmal auf jeden Fall beruhigen, weil dann weiß man A oder B, um es jetzt einmal so auszudrücken. Trump gilt als Unternehmer freundlicher. Gleichzeitig will er Steuersenkungen, die er selber eingeführt hat, für alle Einkommensklassen permanent machen. Es gilt eigentlich die Annahme, dass seine Maßnahmen auch weniger gegenfinanziert sind, das heißt durchaus etwas mehr Inflation, was wiederum bedeuten würde, weniger Zinssenkungen, die im Raum stehen. Was man vielleicht auch noch ganz wichtig dazu sagen muss, es geht ja nicht nur darum, wer Präsident oder Präsidentin wird, sondern wie ist der Kongress zusammengesetzt. Das gesamte Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats stehen zur Wahl. Wenn jetzt die Republikaner oder die Demokraten den Präsidenten, Präsidentin stellen, aber die jeweils andere Partei zumindest eines der beiden Häuser verbuchen kann, dann fällt sozusagen hier eine Durchsetzung der gesamten Agenda wesentlich schwieriger. Ja, und das ist ja das, was die Börse eigentlich am meisten schätzt, dieses sogenannte Gridlock, also diese sogenannte, wie soll ich sagen, Pattstellung, wo keine der beiden Seiten eigentlich die wirklich, wenn ich so sagen darf, radikalen Vorstellungen durchbringen kann. Es muss zu einem Kompromiss kommen, der aber dann die Spitzen in beider Hinsicht irgendwo auch ein bisschen wegnimmt. Ja. Richtig, ja. Also das ist ganz wichtig. Sollte Kamala Harris gewinnen, dann ist wahrscheinlich eher mit einer Fortsetzung des Status quo zu rechnen. Allerdings, sie möchte zum Beispiel den Mindestlohn anheben. Ja, auch sie hat eine Menge Wünsche, die teilweise nicht so gegenfinanziert oder nicht ganz so gegenfinanziert sind. Ist die Frage, kann sie das alles so umsetzen? Also auch da wäre möglicherweise eben durchaus auch ein gewisser Inflationsdruck zu erwarten. Staatsverschuldung, Budgetdefizit.
Da wollte ich gerade sagen, Schulden, das ist ja auch noch ein guter Punkt.
Sind eh schon hoch.
Die sind schon hoch und da ist dann eben die Frage, wer von den beiden würde mehr Schulden produzieren?
Also laut den Schätzungen, die ich gesehen habe, eigentlich Trump, weil die Gegenfinanzierung halt bei ihm noch wackeliger ist und weil er halt da sehr stark auch mit den Zöllen operieren will. Das ist ja irgendwie sein Steckenpferd. 10% auf alles und 60% auf Importe aus China. Also das ist auch ein bisschen nicht ganz klar, inwieweit er das ohne Kongress auch durchbringt. Aber er kann allein und ohne Kongress hier durchaus einiges umsetzen. Also von daher beide Kandidaten sicherlich mit Maßnahmen unterwegs, die die Inflation eher anheizen würden. Trump eher auch inkliniert in Richtung fossile Brennstoffe, Öl, nona. Die Alternativenergien, die erneuerbaren Energien würden unter Kamala Harris sicherlich stärker profitieren. Also diese Linien sind eigentlich eh vorgezeichnet.
Und
ja,
wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr in die Welt schauen, das haben Sie China schon angesprochen, aber gerade auch die Entscheidung, welcher Präsident, welche Präsidentin dann ist, hat ja auch Auswirkungen auf Kriege, auf gewisse eben Partnerschaften, Zölle, Umgang mit China und anderen Staaten. Wie ist denn da, kann man das überhaupt sagen, wie dann die Welt insgesamt reagiert auf diese beiden und in dem Fall jetzt noch vielleicht konkreter auch Europa? Also welcher Präsident, welche Präsidentin wäre, ich weiß, Sie mögen die Frage wahrscheinlich nicht so gerne, aber welcher Präsident, welche Präsidentin wäre für Europa besser?
Naja, also die Annahme gilt immer, dass sozusagen hier der Status quo auch mit der Unterstützung für Ukraine und so weiter eher mit Kamala Harris gegeben wäre, dass Trump hier eher, erstens einmal gilt er als Geschäftsmann, dass er mehr transactional ist. Das heißt, also er hat zum Beispiel die Idee gehabt, dass Taiwan für den militärischen Schutz durch die USA zahlen soll. Ja, also das ist irgendwo eine, wenn ich von einer Grundsatzidee ausgehe, eigentlich komisch. Aber er sieht das also irgendwie mehr so wie Executive, ja. Also er betrachtet das mehr unternehmerisch. Also ich glaube, dass Europa insgesamt schon hofft, dass Kamala Harris hier gewinnt, ja. Aber wer immer gewinnt, das muss man schon sagen. Europa wird sich, glaube ich, mehr auch auf eigene Stärken konzentrieren müssen, mehr auf eigene Füße stellen müssen, ja. Und in einer sicherlich multipolareren Welt, wie wir es noch bis vor wenigen Jahren hatten, da auch verstärkt die eigene Rolle wahrnehmen müssen. Vielleicht noch letzter Gedanke, den ich gelesen habe, aber wie gesagt, also ich wiederhole hier Dinge, die ich lese, weil das ist jetzt kein Finanzmarktthema per se, dass Kamala Harris eher militärisch getestet würde, weil man ihr, das ist zwar jetzt nicht gut, aber es ist so, als Frau hier und als noch nicht im Amt erprobte, einmal sehen will, wie tough sie wirklich ist.
Ich würde gerne zum Schluss noch eine Frage stellen an Sie persönlich, wie Sie denn den Wahltag oder die Wahlnacht verbringen, weil Sie sind ja eben auch sozusagen, man weiß, Sie sind Amerika-affin und in der österreichisch-amerikanischen Gesellschaft, was ist da gerade Ihre Funktion, Vizepräsidentin?
Ich bin Vizepräsidentin der österreichisch-amerikanischen Gesellschaft und zuständig für die Themen Wall Street, Finanzen, Wirtschaft.
Und wie verbringt dann Monika Rosen die Wahlnacht?
Na, dann darf ich sozusagen diese Frage zurückgeben, wahrscheinlich medial. Ich habe Einladungen von diversen Medien. Ich freue mich sehr, dass so viele verschiedene Häuser und Menschen mit mir sprechen wollen. Ich meine das ganz ehrlich. Ich muss aber nur schauen, dass ich das alles körperlich da bock und dass ich so dazwischen dann auch schlafe, dass ich es alles gut abwickeln kann und keinen Blödsinn rede, wenn ich dann gefragt werde aus Schlafmangel, aber ich habe ein sehr rund um den amerikanischen Wahltag
ein sehr dichtes
Programm, ja? Also, ich gebe zu, auf das Wochenende danach freue ich mich jetzt schon.
Umso mehr freue ich mich, dass wir davor noch die Möglichkeit hatten zu sprechen und Sie uns diese Einschätzung gegeben haben und wünsche einen schönen Tag und eine gute Wahlzeit.
Ich bedanke mich herzlich, dass ich habe da sein dürfen. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, und bis zu dieser Wahlnacht in 2,5 Wochen versorgen wir Sie in der Presse mit Hintergrundinfos, Reportagen, Interviews und Analysen zu diesem Großereignis. Und zwar zum Lesen, aber auch zum Hören. Bleiben Sie also dran. Morgen hören Sie in diesem Kanal zum Beispiel ein Update von unserer Korrespondentin Elisabeth Postel aus New York. Und was ich Ihnen besonders ans Herz legen möchte, unseren neuen YouTube-Kanal, die Presse Podcasts. Hier finden Sie jetzt alle unsere Podcast-Formate gebündelt. Den Link dazu stelle ich Ihnen in die Shownotes dieser Folge. Und für heute sage ich nur mehr, machen Sie es gut und auf baldiges Wiederhören.